guter Freund bist, teile ich dir meine höchste Unterweisung mit. Das allervertraulichste Wissen. Führe dies von mir, denn es ist zu deinem Nutzen. Der Leute auf das Schiff haben. Der Herr hat Arjuna Wissen gegeben, das vertraulich ist. Wissen über das Brahman. Und Wissen, das noch vertraulicher ist. Wissen über die Übersinn im Herzen und Seele. Und nun offenbart er den vertraulichsten Teil des Wissens. Ergib dich einfach der höchsten Persönlichkeit Gottes. Am Ende des 9. Kapitels sagt er, Manmana, denke immer an mich. Die gleiche Anweisung wird hier wiederholt, um die Essenz der Lehren der Bhagavad Gita zu betonen. Diese Essenz kann ein gewöhnlicher Mensch nicht verstehen, sondern nur jemand, der Krishna tatsächlich sehr lieb ist, das heißt ein reiner Geweihter Krishnas. Dies ist die wichtigste aller Unterweisungen der vedischen Schriften. Was Krishna in diesem Zusammenhang sagt, ist der essentiellste Teil des Wissens. Und diese Unterweisung sollte nicht nur von Arjuna, sondern von allen Lebewesen ausgeführt werden. Sarva guyatamam guya shino me paramam vachaha ishto si me ditam miti tato vakshami hehitam. Weil du mein geliebter Freund bist, teile ich dir meine höchste Unterweisung mit. Das allervertraulichste Wissen. Höre dies von mir, denn es ist zu deinem Nutzen. So, denke ich, lese einfach jetzt mal diese Unterweisung von Krishna schon für einige Verse, die Krishna schon für einige Verse angekündigt hat. Und zwar sind das jetzt die beiden Verse 65 und 66 des 8. Kapitels. Für sicher viele von euch kennen diese Verse auswendig. Der erste Vers ist Manmanabhava matapatto majiman maskuru mammevaishyasi satyante adijane priyosime. Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Erläuterung von Schiller Prabhupada. Dieser vertraulichste Teil des Wissens besagt, dass man ein reiner, geweihter Krishnas werden soll. Und dass man immer an ihn denken und für ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen hin vorgeben zu meditieren. Vielmehr muss das Leben auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Und der Herr verspricht, dass jeder, der in solch reinem Krishna-Bewusstsein verankert ist, ohne Zweifel in sein Königreich zurückkehren kann. Wo man in seine Gemeinschaft aufgenommen wird und ihn, Krishna, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertrauliche Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen. Diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten soll, das heißt auf die zweihändige Form der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit der Faunfeder, mit den Faunfedern im Haar. In der Brahma Samhita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes, Krishna, richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat zahlreiche Formen wie Vishnu, Narayana, Rama, Varaha und so weiter. Doch ein Gottgeweihter soll seinen Geist auf die Form richten, die vor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbart, weil er Krishnas liebster Freund ist. So, hier lesen wir im Augenblick. Die Gipfelung der Unterweisung, die Krishna Arjuna gibt. Und hier wird zweimal erwähnt, in beiden Versen, und heißt es, erst einmal, weil du mein geliebter Freund bist, teile ich dir diese höchste Unterweisung mit. Und dann sagt Krishna nochmal hier, verspreche dir dies, weil du ein inniger Freund bist. Und das Gleiche sagt Krishna nochmal im 4. Kapitel, wo Krishna sagt, diese uralte Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten wird dir heute von mir mitgeteilt, weil du mein Geweihter und mein Freund bist. Und weil du deshalb das transzendentale Mysterium dieser Wissenschaft verstehen kannst. Das heißt mit anderen Worten, um Krishna zu verstehen, oder um diese vertrauliche Unterweisung Krishna zu verstehen, muss man Krishna sehr lieb sein, muss ein Freund Krishna sein, eine freundschaftliche Beziehung haben zu Krishna, wie zum Beispiel Arjuna zeigte ihn. Und dann, oder man muss ein Geweihter Krishna sein. Geweihter Krishna bedeutet, ein paar von uns erklärt in Erläuterung, dass jemand ist, der begierig ist, immer über Krishna zu hören. Und der vermeidet, Krishna zu vergessen. Aber irgendwas zu tun, was ich mit Krishna beziehen möchte. Also hingebungsvoller Dienst bedeutet, dass wir unseren Körper, unser Geist und unsere Worte im Dienste Krishnas beschäftigen. Die Sinne sind immer aktiv. Und der Geist ist immer auch immer aktiv. Und die Bemühungen, die Sinne zu unterdrücken, künstlich zu unterdrücken, oder den Geist zu annullieren, sind Bemühungen, die früher oder später zum Scheitern verurteilt sind. Aber der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ist sehr praktisch. Das ist nämlich einfach unser Sinn und unseren Geist. Und die zu Krishna verschenken. Zum Beispiel, wenn wir singen, gemeinsam singen, dann tun wir es zur Freude Krishnas. Wir singen die heiligen Namen des Herrn. Und je mehr wir uns auf den heiligen Namen konzentrieren und die Hingabe, die heiligen Namen schaffen, je mehr spüren wir transzendentale Freude. Je mehr sind wir zufriedengestellt. Oder wenn wir über Krishna hören oder lesen, in der Bhagavad Gita. Es gibt so viele Bücher, die geschrieben werden, so viele Bücher, die veröffentlicht werden, es gibt so viele Bücher, und so viele Bibliotheken. Meine Bibliotheken sind stolz darauf, dass sie mehr als 1 Million Bücher haben. Aber all diese Bücher enthalten alle, wie die Shastras erklären, Gramya-Katha. Oder Katha, oder Themen, die von der materiellen Welt haben. Während wir begierig sein sollten, Krishna-Katha. Gramya-Katha bedeutet im Grunde das Geschwätz, das Marktgeschwätz. Das heißt, wenn keine Vergehen gegen unser schönes Geschlecht. Aber normalerweise nur in vergangenen Zeiten, wenn die Frauen morgens zum Markt gingen, nur zum Marktplatz ging, dann wurde es mal geschwätzt, dann wurde es mal die letzten Früchte ausgetauscht. Im Grunde heißt es Marktgeschwätz. Dass er gesagt hat, dass sie gesagt hat, dass er gesagt hat, dass sie gar nicht gesagt hat, dass er gesagt hat. Das kennen wir alle, oder? Und Krishna-Katha bedeutet, dass man über die Spiele Krishna, über seine Qualitäten, über seinen Namen, sein Reich, alles, was man in Beziehung steht, wird sprechen. Genauso heißt es in Bhagavatam, heißt es, die Ohren, die niemals die transzendentalen Lautschwingen des Hörenherrn, des Herrn hören, sind wie die, wie war das, die Löcher, Höhlen der Schlange, oder?
Die Ohrlöcher der Schlange.
Ohrlöcher der Schlange. Dann die Augen, die niemals die wunderschöne Form Krishnas gesehen haben. Zum Beispiel der Bildgestalt von Shri Sri Gaudiya, oder die Bilder von Krishna, die auf der Basis der Information angefertigt werden und die Shastras geben. Heißt es, dass die Augen zu vergleichen sind mit den Augen, die man auf den Faunfedern sieht. Und die Faunfedern sehen auch so wie Augen aus. Aber die Augen können nichts sehen. Und die Stimme, die niemals den Herrn gepriesen hat, die niemals Hare Krishna gechantet hat, niemals den Ruhm des Herrn gepriesen hat, heißt es für die Stimme eine Frösche. Das heißt im Bhagavatam, der Papa ist sehr schön, er sagt, dass dieses Quaken der Frösche erst einmal das Leben verkürzt, weil das heißt, dass der Körper berechnet ist, oder wie sagt man, geschaffen ist oder existiert auf der Basis von Atemzügen. Man hat eine ganz bestimmte Anzahl von Atemzügen zu atmen. Und wenn der letzte Atemzug getan ist, dann muss man den Körper aufgeben. Zum Beispiel gibt es Yoga-Techniken, damit die Yogis lernen, ihren Atem zu kontrollieren. Pranayama. Und da gibt es eine Technik, wo man den Atem verlängern kann. Und dadurch gewinnen die Yogis mehr Zeit. Und ihre Zeit unvorstellbar verlängern. Und das ist wiederum notwendig, um erfolgreich zu sein. Im Yoga, in der Praxis des Yoga, weil dazu braucht man sehr, sehr viel Zeit. So, wenn er ist, wenn man das Ziel erreichen will, nicht wenn man einfach nur Yoga praktiziert, um den Körper fit zu machen, frei zu werden von Stress, oder eine gute Verdauung zu haben, einen schönen Tank, keine Mitesser zu haben. Oder eine hellere Aura zu bekommen. Im Grunde bedeutet Yoga, man sollte durch Yoga das höchste Ziel erreichen. Man sollte Yogeshwar verstehen. Man sollte im Inneren des Herzens durch die Yoga-Übung die Überseele verdienen. Und man sollte sich völlig absorbieren in die wunderschöne, anziehende Form des Herrn und heute, was wir heute als Yoga präsentiert bekommen, ist im Grunde nur ein Aspekt oder nur ein Teil des vollständigen Yoga-Fahrens. Der Atem, wir haben vom Atem gesprochen. Durch den Atmen, durch die Kontrolle des Atems, kann man das Leben verändern. Und wenn man den Atem nicht benutzt, wenn man den Atem in dieser Weise verschwendet und ihn nicht benutzt, im Dienste Krishnas, und sich nicht den Atem benutzt, um den heiligen Namen zu chanten zum Beispiel, dann wäre dieses Atmen verglichen wie das Atmen der Blasebildung. Und was gab es noch für Beispiele? Achso, und jemand, der niemals seine Ehrerbietung dem höchsten Herrn demütig darbringt, indem er mit seiner Stirn den Boden berührt, wie es üblich ist. Genau wie Krishna hier erklärt in der Bhagavad Gita. Da gibt es ja vier Anweisungen. Also, denke ständig an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung da. Sehr wichtiges Prinzip. Nur da heißt es im Bhagavatam, wenn jemand niemals mit seiner Stirn, mit seinem Kopf den Boden berührt und demütig Ehrbietung den höchsten Herrn darbringt. Selbst wenn sein Kopf geschmückt ist mit einem seidenen Turban, besetzt mit wunderschönen Edelsteinen und goldenen Ohrringen, ist sein Kopf nur eine unnötige Last auf den Schultern. Und die Beine, die uns niemals zum Tempel tragen, die uns niemals zum Tempel bringen, nur die Beine bewegen uns. Durch die Beine können wir uns schnell überall hin bewegen. Das heißt, wenn diese Beine nie benutzt werden, um in den Tempel Krishnas zu gehen, sind die Beine wie Baumstämme. Die Baumstämme bewegen sich normalerweise. Die stehen an einer Stelle. Und in gleicher Weise heißt es, wenn die Beine einen niemals zum Tempel bringen, sind sie nicht besser als die Baumstämme. So, wir sollten lernen, all diese Dinge, die Teile unseres Körpers, unsere Sinne, richtig zu benutzen. Und das können wir lernen. Dadurch, dass wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, alles mit Krishna verbinden. Über Krishna hören, den Weihrauch riechen, der zu Krishna geopfert wurde, so die Blumen, oder auch das Passaram riechen. Das Passaram schmecken, das zu Krishna mit Liebe und Hingabe geopfert wird. Ich meine, nachdem es geopfert ist. Indem man das Taktgefühl oder den Berührung, wie sagt man das?
Tasten.
Die Tasten benutzt, um Kadra zu Rhythmus zu bewegen, die Bedanga zu schlagen. Wir sehen das zum Beispiel in unseren Ketans. Wir haben gerade einen sehr, wie sagt man, sehr bewegten Ketan hier gehabt. Dieser Singsang, das Ketan, Sanskrit ist Ketan, oder Sankirtan, ist im Grunde eine sehr intensive Form der Meditation. Speziell, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir tanzen, Instrumente benutzen, mit lauter Stimme den Herrn lobpreisen. Und dann sind so viele unserer Sinne sind beschäftigt mit vor dem Dienst. Und je intensiver wir uns beschäftigen mit vor dem Dienst, je intensiver ist die Erfahrung, die wir machen. Wir können sehen, dass die Gottgeweihten, die vom Glück begünstigt sind und die sich sehr, hingebungsvollen Dienst oder irgendeine Unterweisung des spirituellen Meisters bekommen haben und sich intensiv in diesen Dienst absorbieren, dass sie sehr schnell Fortschritt auf dem Krishna haben. Wie das zum Beispiel in den Gottgeweihten, die Bücher vertan, nur für die Predigt, nur bei diesen Formen der Aktivität oder von dieser Art von Beschäftigung erfordert das. Wie sagt man, erfordert das? Ist es erforderlich, dass man sich unheimlich gut konzentriert. Wenn man rausgeht in die materielle Welt und man ist nicht fixiert, wenn man die Bücher verteilt, wenn man predigt, dann kann man sehr leicht abweichen, kann man sehr leicht verwirrt werden, vom Sinn noch mehr. Und deshalb war das eine große Konzentration. Wir können zum Beispiel sehen, dass die Devotis sehr, sehr intensiv absorbiert sind, bedingungsvoll, dass sie normalerweise schneller Fortschritt machen als diejenigen, die nicht so absorbiert sind. Wie zum Beispiel die Prediger, die Pujaris, oder zum Beispiel auch die Köche, so die viel kochen müssen für Krishna. Oder die irgendwie, sehr in Anspruch genommen zum Himmelsfreund ist. Die machen sehr viel, sehr schnell Fortschritt. Das heißt, dadurch, dass sie ihre Sinne, ihren Verstand und alle ihre Glieder im Dienste Krishnas benutzen, werden sie sehr schnell gereinigt. Weil je mehr wir unsere Sinne in den Dienst Krishna stellen, oder besser gesagt, je mehr wir unsere Sinne mit Krishna in Kontakt bringen, mit dem höchsten Reinen, mit dem höchsten Reinen, mit dem höchsten oder reinsten Sinnobjekt, je mehr werden wir dadurch gereinigt. So Krishna ist auch bekannt als Govinda. Govinda bedeutet, dass er den Sinn erfreut. Es gibt kein vollkommeneres Sinnobjekt als Krishna. Je mehr wir unsere Sinne im Dienst Krishna stellen, je mehr wir in Kontakt stehen mit Krishna, mit Krishna hören, Krishna riechen, das heißt, Insekten und so weiter. Wer nur Prasadam zu uns nehmen, Speise, die mit Hingabe, mit Liebe und Hingabe zubereitet wird und geopfert wird, wir möglichst vermeiden, über Dinge zu hören oder den Geist mit Dingen zu beschäftigen, die mit Krishna in Beziehung stehen. Hier werden wir nicht rein. Und das ist der ganze Vorwärtshimmelsfreund. Nur die Unpersönlichkeitsanhänger haben die Vorstellung, die unvollkommene Vorstellung, dass sie glauben, dass unsere Sinne oder überhaupt unsere Identität die Ursache dafür ist, dass wir leiden. Und deshalb müssen wir diese Identität und diese Sinne, den Verstand, alles annullieren, alles aufgeben, alles auflösen. Und sie glauben, dass das die Lösung ist. So, das habe ich ja sehr paar Mal davon gesprochen, das ist eine Form von Selbstmord. Es gibt Selbstmord, zum Beispiel auf der groben Ebene gibt es Selbstmord, wenn manchmal die Menschen sehr frustriert sind, sehr verzweifelt, deprimiert sind. Dann wollen sie vom Dach springen oder Tabletten nehmen oder vom Zug schmeißen. Weshalb, wenn sie total frustriert sind und alles aufgeben wollen. Und weil sie glauben, dass wenn nicht mehr existiert, dann hört alles auf, dann gibt es nichts mehr. Das ist alles eine große Illusion. So, das ist die Vorstellung der Unpersönlichkeit, Selbstmörder. Und genauso gibt es auch spirituelle Selbstmörder. Das heißt, die befinden sich auf einer subtileren Ebene, aber im Grunde das gleiche Prinzip. Die haben verstanden und die glauben zu verstehen, dass die Ursache des Leids in der Identifikation steckt, dass sie eine Person sind. Dass sie eine persönliche Existenz haben, dass sie denken, fühlen, wollen, aktiv sind und so weiter. Und deshalb wollen wir es annullieren. Aber Krishna erklärt uns in der Bhagavad Gita, dass die höchste Vollkommenheit daran besteht, dass man all diese Dinge benutzt im Dienste des Meisters oder des Besitzers aller Dinge, des Ursprungs von allem, im Dienste Krishnas. Und deshalb ist Krishna auch bekannt als Rishikesh, der Meister der Sinne. Wir sind nicht der Meister unserer Sinne. Wir sind der zweitrangige Meister. Wir sind genau wie zum Beispiel, ihr habt hier diese Wohnung gemietet. Oder die Wohnung gemietet. Ihr benutzt die Wohnung, aber irgendwann, wenn der Wohnungsbesitzer entscheidet, dass ihr nicht mehr wohnen könnt und euch rausschmeißt, dann habt ihr keinen Anspruch auf diese Wohnung. In der gleichen Weise sind wir alle erschienen in bestimmten Wohnungen, Chitras, in bestimmten Orten. Da gibt es welche, genau wie man eine Wohnung mietet. Derjenige, der viel Geld zur Verfügung hat, kann sich eine wunderschöne Wohnung mieten. Viel besser als diese. Ich kenne mich nicht so gut aus, in Heidelberg, aber in einer vornehmen Wohngegend,
das hoffen wir.
Die ganzen Villen stehen, kann man sich ein schönes Haus mieten. Aber wenn man nicht die Mittel dazu hat, dann muss man irgendwie so eine Wohnung nehmen wie diese. oder noch eine kleine und eine Studentenbude oder vielleicht sogar ein Zelt im Wald aufschlagen. Und in der gleichen Weise bekommen wir auch verschiedene Körper, verschiedene Lebensformen. Je nachdem, wie viel Miete wir haben, zu zahlen. Genauso wie wir Miete zahlen für unsere Wohnung, so müssen wir auch ein Mittel haben, unseren Körper zu bekommen. Und das ist bekannt als Karma. Nur wenn wir gutes Karma haben, dann bekommen wir einen angenehmen Körper, einen sehr schönen Körper. Anziehend, charismatisch, intelligent, reich oder geboren in einer reichen Familie. Was noch?
Gesund,
gebildet, reich, schön, und in einer, wenn wir wollen, in einer guten Familie, oder wir schaffen uns auch uns selbst herum eine aristokratische Dynastie. Oder wenn wir wollen, eine arme Familie, in irgendeiner Blechhütte, irgendwo in der dritten Welt, in irgendeinem Randgebiet von einer Großstadt. Und von Anfang an, schon von klein auf an, werden wir praktisch von unseren Eltern gezwungen, an den Armen zu kollekten. Wie sagt man, Spenden zu sammeln. Oder die Scheiben zu wischen und irgendwie zu rüsten. Das demütig zu bitten um eine kleine Spende, ein paar Centavos. So, das ist alles eine Frage von Karma. Wenn wir schlechtes Karma haben und sagt, gutes Karma sich ausreicht, dann werden wir einen niederen Körper bekommen, einen Körper, wo wir sehr viele Probleme haben. Und wenn wir ein gutes Karma haben, dann werden wir auf einer höheren Ebene geboren. Kann sogar sein, dass wir auf einem himmlischen Planeten geboren werden. Und wir sind Halbgötter. Das ist alles abhängig von unserem Karma. So, aber Krishna sagt uns in der Bhagavad Gita, vom höchsten Planeten bis zum niedrigsten der Materie sind alles Orte des Leibes, wo sich Geburt und Tod wiederholen. Wer jedoch in mein Reich gelangt, wird niemals wieder geboren. Das heißt mit anderen Worten, ganz gleich, wo man geboren wird, ist alles zeitweilig. Und deshalb hat Krishna in der Bhagavad Gita, dass diese materielle Welt gründet auf zwei Prinzipien. Dukalayama Shashvatam. Es ist ein Ort des Leids und es ist zeitweilig. Und das heißt überall Leid. Und wenn wir, selbst wenn wir nicht großartig leiden, oder sehr intensiv leiden, sind wir doch begrenzt. Durch Geburt und Tod. Das heißt, auf den himmlischen Planeten, die Bhagavatam haben beschrieben, dass den himmlischen Planeten, die Halbgötter, dass sie zum Beispiel nicht diese Erfahrung des Alters haben, dass sie alt werden. Sondern die bleiben jung für die ganze Zeit und plötzlich, sie geht schon. Und die können das ganze Leben genießen. Sexualität genießen in einer Weise, die man nicht, von der wir uns gar keine Vorstellung machen, auf unserer Ebene. Ja, genießen, genießen, genießen. Und zum Schluss haben sie ein Kind. Ja, sie haben kein Problem mit Schwangerschaft. Ja, und mit allen möglichen Problemen. Ja, sondern ein einziges Kind. Ja. Und trotzdem, ja, obwohl sie glauben, dass sie unbegrenzt sind, schön sind, mystische Kräfte haben und alles genießen können, und alles zur Verfügung steht, ja, ist trotzdem der Zeitbegrenzt. Und Schiller Prabhupada erklärt, ja, dass von unserem Standpunkt aus betrachtet, macht das Leben Brahmas sehr, sehr langsam. Das soll man vorstellen, versuchen vorzustellen. Wir leben hier im Kali Yuga. Dieses Kali Yuga dauert 432.000 Jahre. Das Dvapara Yuga dauert doppelt so lange wie das Kali Yuga. Dann das Treta Yuga dauert dreimal so lange wie das Kali Yuga. Und Satya Yuga viermal so lange. Insgesamt sind das zehnmal, dauert ein Maha Yuga, die vier Teile zusammen, dauern zehnmal so lange wie die Dauer dieses Kali Yugas. Das ist ein Maha Yuga. Dann, wenn wir das mal tausend nehmen, kommen wir zu einem Kalpa. Tausendmal kann man schon gar nicht mehr. Ne? Muss man schon eine Rechenmaschine haben. Ja? Ein Taschenrechner, muss man schon einen Taschenrechner zu haben. Ne? Und ich bezweifle, dass die Nullen, die Stellen ausreichen schon. Ne? Nur so, das sind dann mal tausend, das ist ein Tag Brahmas. Doppelt so lange ist Tag und Nacht. So, das Jahr Brahmas hat 360 Tage. Und Brahma lebt 100 solcher Jahre. So von unserem Standpunkt aus betrachtet, macht das Leben Brahmas fantastischer. Scheinbar unbegrenzter. Aber Srila Prabhupada erklärt, vom Standpunkt der Ewigkeit aus betrachtet, ist das Leben von Brahma nur wie ein Blitzschlag. So, das heißt mit anderen Worten, wir mögen, durch unsere Relativität mögen wir denken, dass das Leben Brahmas Gedanke ist. Aber für Brahma ist das Leben genauso lang wie unser Leben. Nur genauso wie zum Beispiel einige Lebensformen, wie zum Beispiel die Insekten. Gibt es einige Insekten, die leben nur eine Nacht. Die werden geboren, beziehungsweise die schlüpfen aus, gibt es bestimmte Fliegen. Die werden in den Tropen, sieht man die. Nachts kommen die Fliegen auf die Lampen zu, paaren sich und so weiter, haben ihr ganzes Leben spielt sich in einer Nacht ab. Und dann verbrennen sie, sterben. Und die leben auch ihre sogenannten 100 Jahre. Wir leben unsere 100 Jahre. Und Brahmas hat auch seine 100 Jahre. Das ist alles relativ. Das heißt, mit anderen Worten, selbst wenn wir uns auf den höchsten, auf den feinsten, oder auf den entwickelsten, in den entwickelsten Formen befinden, leben wir trotzdem nur Zeitpunkt. Und das ist ein großes Problem. So, das heißt, mit anderen Worten, obgleich wir ewig leben wollen, wo wir nicht sterben wollen, sind wir gezwungen, durch die Zeit, diesen Körper aufzunehmen. Und wie bin ich jetzt da hingekommen, weshalb habe ich das alles erwähnt, erklären, dass im Grunde wir in der materiellen Welt leiden. Wir leiden einfach. Wir können uns von diesem Leiden nur befreien, wenn wir beginnen, unsere ursprüngliche Beziehung zu Krishna wieder aufzunehmen. Und in dem Maße, wie wir Krishna wussten, in dem Maße heißt es transzendieren, beginnen wir die Zeit zu transzendieren. So dass, wenn wir zum Moment des Todes Krishna wussten, das Bhagavad haben uns erklärt, wird es ein spiritueller Körper geben. Und der spirituelle Körper ist nicht begrenzt, durch Raum und Zeit, nur durch die Leiden und die Bedingungen der materiellen Welt. In den Schriften heißt es, dass in der spirituellen Welt die Zeit nur wahrgenommen wird durch ihre Abwesenheit. Ja, das heißt, dass sie nicht da ist. Wenn in der materiellen Welt alles in dem Einfluss der Zeit steht, und dass die spirituelle Welt das Original ist, diese materielle Welt eine pervertierte Reflexion der Welt ist, eine Spiegelung. Das heißt, mit anderen Worten, nur alles, was wir hier vorhin in der materiellen Welt, hat seinen Ursprung in der spirituellen Welt. Alle Qualitäten kommen ursprünglich von Krishna. Krishna hat diese Qualitäten, diese Eigenschaften, diese Energien ja, in der Reihenform. Ja, und in der gleichen Weise sind wir auch Teil Krishnas. Ja, wir haben auch die gleichen Qualitäten wie Krishna. Und wie können wir diese Qualitäten wieder erwecken? Durch den hingungsvollen Dienst. Ja, das heißt, dass wenn wir uns mit hingungsvollen Dienst beschäftigen, ja, dass dieser Vorgang uns hilft, mehr und mehr spirituell zu erwachen. Weil unser ursprünglicher, unser augenlicher Zustand zu vergleichen ist mit dem Schlafzustand. Nur genau wie wir schlafen. Wenn wir schlafen und träumen, dann haben unsere Träume im Grunde keine wirkliche Substanz. Und trotzdem sind wir sehr, sehr absorbiert, sehr identifiziert mit dem Traum, mit den Träumen. Wenn wir aufwachen, können wir uns irgendwann daran erinnern, was wir geträumt haben. Und wer kann sich daran erinnern, was er für eine Woche geträumt hat? Oder was er gestern geträumt hat? Gestern ungefähr so um 1.30 Uhr morgens. Was er zu der Zeit geträumt hat. Wer kann sich daran erinnern? Also wenn wir träumen, sind Träume sehr, sehr wichtig. Manchmal erleben wir das auch, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal die Erfahrung habt. Manchmal wacht man auf. Man hat irgendwie so etwas sehr Intensives geträumt. Und versucht so diesen Gedanken zu halten. Moment. Und diese Dinge, die schwinden dann. Das wäre völlig unbedeutend. Und wenn wir wieder wach werden, dann sehen wir die sogenannte Realität. Wir erinnern uns wieder an unsere Familienbeziehung, an unsere Schulden. All diese Dinge werden plötzlich wieder wichtig. Ja. Alles, was wir vergessen haben, wenn wir schlafen. Nur, und wir haben auch ein paar Mal sogar den Schlaf verglichen mit dem Tod. Ja. Weshalb? Ja. Weil wenn man schläft, vergisst man praktisch seine Identität. Also Körper, seine Identifikation mit dem Körper. Ja. Und genauso als der Paar, der Körper, man stirbt, vergisst man auch seine Identifikation mit dem Körper. So, in dieser Weise nun ist der hingungsvolle Dienst nicht nur angenehm, eine angenehme Beschäftigung, sondern dieser hingungsvolle Dienst ist eine Beschäftigung und ist sehr, eine spirituell sehr, sehr mächtige Form der Beschäftigung, mit Hilfe der mehr und mehr unser Krishna-Bewusstsein erwecken. Und im Maße, wie wir Krishna bewusst werden, wenn wir mehr und mehr losgelöst, haben wir unsere Verstrickung der Materie. Und in dem Maße, wie wir von Krishna angezogen werden, wenn wir in dem Maße, wie wir Krishna unsere Zuneigung, unsere Liebe zu Krishna nehmen, werden wir automatisch frei von der Anziehung der Materie. Ohne gesonderte Anstrengung. Und Bhagavatam heißt es, wenn man sich im Dienste Krishnas beschäftigt, im Dienste Vasudevas beschäftigt. Wird man frei von materiellen Situationen. Man identifiziert sich nicht mehr mit der materiellen Welt, mit dem materiellen Körper. Sondern man sieht sich mehr und mehr als spirituelle Seele, als Teil Krishnas, als ewiger Diener Krishna. Und das andere, wie es heißt, ist, dass wir motivloses Wissen bekommen. Dass wir Dinge mehr und mehr tief und tief verstehen. Dass wir mehr und mehr verstehen können, was unsere Beziehung zu Krishna ist. Es heißt, motivloses Wissen. Das heißt, in anderen Worten, es ist ein Wissen, was Krishna mit seiner wunderbaren Herzlichkeit uns direkt gibt. Genau wie es hier heißt. Wenn jemand Krishna liebt wird, ist Krishna inspiriert, dieser Person, dieser Seele zu helfen. Das ist ein interessanter Punkt hier. Krishna sagt, ich verspreche dir, dass du zu mir zurückkommst. Kommt es, weil du mein liebevoll bist. So man kann keine Beziehung zu Krishna oder keine positive Beziehung zu Krishna aufbauen. Wenn man keine Gewalt an Krishna hat. Solange man neidisch ist auf Krishna und seine Gewalt, dann ist eben Krishna zu Beispiel. Welche Fragen dazu? Oder Kommentare? Vielleicht möchte noch jemand was dazu sagen. Kennst du die Bhagavad Gita schon?
Ja. Ich habe eine Frage zum Begriff der Ewigkeit. Und zwar, das heißt, es gibt zwei Arten von Lebewesen. Das eine sind die ewig Bedingten und das andere sind die ewig befreiten Seelen. dann ist, also nach dem Ewigkeitsbegriff, ist ja ein absoluter Begriff, dann ist ja Befreiung eigentlich ja nicht möglich, weil ja die ewig Bedingten sind ja dann ewig bedingt.
Wenn wir von ewig bedingt sprechen, dann bezieht sich das auf eine Zeit, die unbegreiflich lang ist. Und deshalb heißt es nicht. Sieht so weit zurück, dass das jenseits von unserem, wie sagt man, von unserem Begriffsvermögen, von unserem Begriffsvermögen. Ich kann mich erinnern, auch an einer Stelle in Bhagavatam wird auch erwähnt, dass Brahma auch ewig ist. Ein paar Mal erklärt in der Erläuterung das Gleiche. Das Leben Brahmas ist so lang, das praktisch ewig ist. Von unserem Standpunkt. Und genauso auch der Begriff ewig befreit. Ja. Wie sind wir denn hierher gekommen, wenn wir befreit waren? Anadi, das heißt irgendwann, sehr weit zurück, unbegreiflich, und unter ganz unbegreiflichen, völlig für uns unbegreiflichen Umständen, ja, sind wir mit der materiellen Energie in Kontakt gekommen. Nur in der christlichen Philosophie sprechen sie auch davon, dass man das ewige Leben erlangt. Dass man irgendwann das ewige Leben erlangt. Aber sie können nicht akzeptieren, dass Ewigkeit bedeutet ohne Anfang und Ende. Das heißt, man kann nicht ewig werden, ohne ewig gewesen zu sein. Und die biblischen Schriften zum Beispiel, die Bhagavad Gita erklärt, das ist sehr schön. Das heißt, man kann die Ewigkeit wieder, man kann wieder, nur das ist satt. Ja, diese Qualität der Ewigkeit kann man wieder, wie sagt man, erlangen. Ja, indem man einfach sein schlummerndes, wie wir eben erklärt haben, sein schlummerndes Bewusstsein wieder weg. Ja, im Grunde sind wir ewige Teile Krishnas. Genau wie jemand, der sagt, nur jemand, der behauptet, ich habe keinen Vater. Von was redest du mir an? Redest du es mir an? Ich habe keinen Vater. Das ist unlogisch. Weil jeder einen Vater hat. Und dann gleich ist er, was ich der Farbe erklärt habe, unser ursprünglicher Vater, Krishna, Gottes. Und genauso wie jemand sagen kann, ich habe keinen Vater, ne, weil er verwehrt ist. In gleicher Weise stehen wir auch unter dem Einfluss der illusionen Energie und sind verwehrt. Und deshalb können wir nicht verstehen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Ne, aber wenn unser Bewusstsein wieder gereinigt wird, dann werden wir uns Reinigungsvorgängen unterziehen. Hat auch nichts mit Hypnose zu tun, das ist einfach Maßdruck. Wenn wir unser Bewusstsein wieder reinigen, dann können wir wieder mehr und mehr Dinge verstehen. Und dann letztlich können wir verstehen durch die Gnade Krishna, dass wir ewige Teile Krishna sind, die Ideen, die der Krishna sind. Aber das ist nicht so leicht. Nur ein paar Beispiele geben, genau wie zum Beispiel jemand, die Universität, da gehen nicht alle Leute zur Universität, sondern da gehen eine bestimmte, wie sagt man, eine bestimmte
Klasse von Menschen.
Ja, eine bestimmte Klasse von Menschen gehen zur Universität. Und auch nicht jeder wird zum Doktor auf der Universität. Ne? Sondern nur ein paar Leute schreiben eine Doktorarbeit und werden Experten in bestimmten Wissensgebieten. Die meisten gehen aber nur zur Grundschule. Ne? Oder machen vielleicht, weiß ich nicht, wie es hier weitergeht, Mittelschule, Realschule. Ne? Und dann gibt es viele, die gehen zum Gymnasium, dann gibt es einige, die machen noch kein Abitur. Ja. Dann gibt es einige, die machen Abitur. Und von denen, die Abitur machen, dann geht nicht jeder, studiert nicht jeder. Und nicht jeder, der zur Universität geht, schließt sein Studium ab. Da gibt es so viele Studenten, die gehen einfach nur dahin, weil sie eine ruhige Kugel schieben, weil sie Unterstützung kriegen vom Staat und die Eltern und dies und das. Ne? Oder es gibt so viele, die auch ihr Studium, ihre Thematik, die sagt man, ständig wechseln, weil sie unschlüssig sind. Ne? Studieren Sprachen, dann studieren sie ein bisschen Medizin, und fangen da mal wieder an und hier an. Und nicht alle Studenten haben einen Abschluss, bekommen ein Diplom. Und von vielen, die ihr Diplom machen oder ihren Abschluss machen in der Universität, wird nicht jeder zu einer großen Persönlichkeit in der Gesellschaft. Sondern viele werden auch zu Taxifahrern. Die jahrelang studiert, gibt es Taxifahrer.
Oder Postbote. Weil sie keine Arbeit finden. Sind das Tatsache? Kennen mich hier in Deutschland nicht so gut aus. In anderen Ländern sind wir das. Ich bin gleich in die Tanz gefahren.
Gibt's hier auch.
Ja, tja, und nur ganz wenige kommen irgendwann, oder kommen nur zu, wie sagt man da, kommen zur Spitze. Ja. Und in der gleichen Weise ist auch der Pfad der Selbsterkenntnis, ist sehr fein. Ja, es mögen viele Leute geben, es mag viele Leute geben, die diesen Pfad beginnen. Ja, aber es gibt, sind wenige letztlich, die überbleiben, diesen Weg auch zu Ende führen. Ja, weil den Pfad aufzunehmen, zu beginnen, ist nicht so schwierig, wie den Pfad auch zu erhalten und weiterzuführen. Ja, etwas Neues zu beginnen, um etwas Neues zu beginnen, braucht man vor allen Dingen Leidenschaft. Ja, aber um etwas zu erhalten, braucht man Reinheit. Und Unwissenheit zerstört alles. Da sagen wir zum Beispiel die vier Ruinen im Prinzip, es kein Fleisch essen, Fisch, Eier zu machen, Rauschungsmittel. Ja, weil das zerstört alles. Das hebt alles aus den anderen sozusagen. Das ganze Sprit und Leben wird zerstört. Ja, so etwas zu schaffen, ist Leidenschaft. Etwas zu erhalten, erfordert Reinheit. Und die zerstörende Kraft, ja, ist die Unwissenheit. Und wir können das sehen. Ja. Können wir sehen im Laufe der Zeit, wenn wir die Bodhis sind, können wir sehen. Es kommen so viele Menschen mit dem Krishna-Muster in Kontakt. So viele Menschen sind enthusiastisch am Anfang. Aber wenn das zur Gewohnheit wird, und wenn sie sich hingeben müssen, wenn nicht mehr so viel Abwechslung da ist, nicht mehr Sinnbefriedigung da ist, und es nur noch um die Essenz geht, dann bleiben wir viel. Das ist leider so. Wenn wir zum Beispiel anschauen, ein Beispiel von Schiller Pauper. Ja, Bhaktisiddhanta Saraswati hatte viele, viele Schüler. Ja, das heißt natürlich nicht, dass man verliert, alles verliert. Ja, weil der hingebungsvolle Dienst, also das Krishna-Muster ist so wunderbar, dass was immer man für Krishna getan hat, geht auf ein ewiges Konto. Ja, und wird niemals verloren. Aber trotzdem, dann sehen wir das. Ja, oftmals, ja, wenn so viele Menschen vom Glück begünstigt, die Menschen werden angezogen. Oft werden zum Beispiel Menschen angezogen von Kirtan, von Prasadam, ja, den ganzen sozialen am Krishna-Muster, die Freundschaft und die Feste und dies und das, Prabhu, Hadibol. Und nach einiger Zeit schaut man sich um, sind alle geblieben. Und dann kommt in einiger Zeit nur noch, wenn der spirituelle Meister kommt. Ja, und dann sitzt sie da und der spirituelle Meister weggeht. Ist das nicht eine Tatsache? Ist das nicht die Wirklichkeit?
Ja.
Ja, deshalb müssen wir selber uns bemühen. Ja. Nur wenn große Persönlichkeiten kommen, ist das sehr genussvoll. Ne? Ja, weil die haben einfach so viel Shakti, dass wir da auch mitschwimmen sozusagen. Ne? Mit erhoben werden. Ne? Und wenn diese Personen weggehen, ist die Shakti nicht mehr da, sitzt man wieder in unserer eigenen. Sitzt man wieder in unserer eigenen kleinen Sparflamme. Und wenn der spirituelle Meister wieder kommt, dann wird der Boiler wieder Boiler. Dieser Kalifornien.
Wasserbäume.
Nein, diese Gas mit diesem Gas. Gibt es denn überhaupt noch heute?
Ja, Wasserbäume.
Wasserbäume. Nur wenn das Gas so hochgeht, so.
Ja.
Ja, ne? Dann geht plötzlich wieder das. Die Flamme geht wieder groß und alle, ne? Aufgetaut. Ja, das war auch sehr, sehr ekstatisch, ne? Das war Prabhupada eine ganz bestimmte Energie. Prabhupada irgendwo erschien oder Prabhupada irgendwo hinkam. Prabhupada verbreitet eine ganz bestimmte Wirkung. Das war einfach die Prabhupada Energie. Und Prabhupada war vor allem so leicht. Und selbst die Leute, mit denen man nicht so gut auskam, ne? Die man normalerweise nicht aus der Ferne sehen konnte. Ne? Mit denen saß man dann vor Shrila Prabhupada und hörte noch demütig die Klasse von Shrila Prabhupada. Ne? Und war ein Herz und eine Seele. Aber wenn dann Shrila Prabhupada wieder ging, dann. Ja! Und dann sollte man, solange man die Gemeinschaft hat, oder solche Möglichkeiten hat, sollte man lernen. Man sollte lernen. So dass wenn man diese Gemeinschaft nicht hat, dass man auch trotzdem weiter. Man sollte lernen, selber zu fliegen, selber die Flügel zu richten. Nicht, dass man sich so an die großen Flügel so ranhängt, wie man so bewegt wird. Sondern man muss auch lernen, selber zu fliegen. Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Shiva
Bhakti! Bhakti Vishnu Sarvanaraj Ki Jai!